Jim Rockford. Bitte nennen Sie Ihren Namen, Ihre Nummer, ich rufe zurück.
Das musst du nicht, Rockford. Ich krieg dich sowieso.
In der Praxis kann man schon davon ausgehen, dass relativ häufig der Detektivberuf mit dem üblichen Klischeebild eines Detektiven im Fernsehen gleichgesetzt wird.
Okay, du Klugscheißer, wer bist du? Lauschbox aus! Warum schnüffelst du mir hinterher?
Calling all detectives.
Rainer, schön, dich zu hören.
Herr Matula, sind Sie es wirklich? Hier ist Rechtsanwalt Frank. Herr Matula, hören Sie genau zu. Wenn Sie jetzt Ja sagen, dann weiß ich genau, dass Sie Hilfe brauchen und in Gefahr sind.
Eine klassische Frage ist immer, wenn man dann irgendwo Leute kennenlernt und dann sagt, ja, man arbeitet als Detektiv, als Ermittler. Oh, das ist ja spannend. Und es ist halt nicht so spannend. Ganz oft sitzt man auch 10 Stunden im Auto und das ist dann, glaube ich, nicht spannend.
Matula ist kein Brotaufstrich. Privatdetektive in Fiktion und Wirklichkeit. Ein Feature von Christian Blies.
Yes, it's another case for that most famous of all manhunters, the detective whose ability at solving crime is unequaled in the history of detective fiction. Nick Carter, Master Detective.
Name: Nick Carter. Wohnort: New York City. Erster Auftritt: 1886 im Groschenheft New York Weekly. Rund 1000 Einsätze in gedruckter Form zwischen 1886 und 1922. Fortsetzung der Karriere in Radiohörspielen, Kinofilmen und Comics. Besonderes Kennzeichen: Verkleidungskünstler.
Nick Carters geistiger Schöpfer ist der New Yorker Journalist John Russell Coryell. Sein fiktiver Meisterdetektiv wird schnell zum Vorbild für unzählige Nachahmer. So erscheint ein Jahr nach Nick Carters erstem Abenteuer auf der anderen Seite des Atlantiks die erste Sherlock-Holmes-Geschichte. 1906 schwappt die Nick Carter Erfolgswelle auch über nach Deutschland.
Der Mann war nach der 41. Straße gelaufen, durchquerte nun diese und pfiff mehrere Male laut, als ob er Genossen herbeirufen wollte. Zurück nach der 2. und 3. Avenue ging es. Immer lauter und dringlicher pfiff der Flüchtling ein schrilles, kurzes Signal. Dann, kurz vor der 3. Avenue, sprangen etwa ein halbes Dutzend Männer aus einem Torweg, eilten auf den atemlos voranstürmenden Mann zu, umringten ihn, und schon die Sekunde darauf wirbelte die ganze Schar wieder wie ein Flug aufgescheuchter Krähen auseinander, jeder von ihnen in einer anderen Richtung. Der bisher von Nick Verfolgte dagegen mäßigte nun seine Geschwindigkeit. An der Straßenecke blieb er plötzlich stehen und wendete sich nach dem Detektiv um. »Well, Mr. Carter«, meinte er mit einem frechen Lachen, »warum verfolgen Sie mich eigentlich?«
»Hello, Nick Carter's office. Oh, yes, Lieutenant. Yes. Yes. It was. He is. I see. Well, thank you, Lieutenant. Yes, I'll tell Nick. Goodbye.«
Abenteuer, die zuvor Buffalo Bill und andere Westernhelden in der Prärie erlebt haben, transformieren Nick Carter und die meisten seiner Kollegen in den Dschungel der Großstadt. Auch der allererste Detektiv der Literaturgeschichte geht in einer Metropole auf Verbrecherjagd. Er ist Franzose. Seine Geburtsstunde schlägt im Frühjahr 1841, als Edgar Allan Poe die Kurzgeschichte »Die Morde in der Rue Morgue« veröffentlicht.
Name: Auguste Dupin. Wohnort: Paris. Erster Auftritt im April 1841 in Graham's Ladies and Gentlemen's Magazine. Insgesamt 3 Einsätze bis Dezember 1844. Besonderes Kennzeichen: Vorliebe für Rätsel und Kryptogramme.
Von Madame L'Espanaye war keine Spur zu sehen. Doch da man eine ungewöhnliche Menge Ruß in der Feuerstelle bemerkte, wurde eine Untersuchung des Kamins vorgenommen und der Leichnam der Tochter herausgezogen, den Kopf zuunterst. In dieser Stellung war er ein beträchtliches Stück die enge Öffnung hinaufgetrieben worden. Der Körper war noch ganz warm. Bei seiner Untersuchung wurden zahlreiche Hautabschürfungen festgestellt, zweifellos verursacht von der Heftigkeit, mit welcher er hinaufgestoßen und wieder herausgezogen worden war. Auf dem Gesichte fanden sich viele schwere Kratzwunden und auf der Kehle dunkle Quetschungen und tiefe Eindrücke von Fingernägeln, ganz als sei die Verstorbene durch Würgen zu Tode gebracht worden.
Auguste Dupin, der den mysteriösen Mordfall durch seine ungewöhnliche Kombinationsgabe aufzuklären vermag, entstammt ursprünglich einer wohlhabenden Familie. Doch laut Edgar Allan Poe ist er durch eine Reihe nicht näher erläuterter Vorkommnisse derart verarmt, dass ihm vom väterlichen Erbteil nur ein schmaler Rest geblieben ist.
Das Gute an dem Beruf eigentlich, man braucht kein großes Startkapital, man muss nicht viel investieren.
Name Jörg Behm, Wohnort Berlin.
Sicher, am Anfang muss man ein bisschen kleinere Brötchen backen. Das Geld liegt dann nicht auf der Straße bei den Aufträgen. Aber die meisten Kollegen, die über 10, 20 Jahre in dem Geschäft sind, können sich ja ganz gut von leben.
Ich will Sie nicht schockieren, Miss Butler, aber ich koste 200 pro Tag plus Spesen.
$200.
Plus Spesen.
1850, knapp 10 Jahre nach dem Auftritt des ersten fiktiven Privatdetektivs Auguste Dupin, wird die erste reale Detektei gegründet. Sie heißt Pinkertons National Detective Agency und befindet sich in Chicago. Der Inhaber Alan Pinkerton ist ein ehemaliger Polizist. Auch Jörg Behm hat ursprünglich als Kriminalbeamter gearbeitet.
Hier ist man selbst sein eigener Herr, kann das im gewissen Sinne bestimmen, was man macht. Im Polizeibereich hat man ja ein relativ vorgegebenes Gebiet und das liegt einem oder liegt man nicht. Und man ist da doch von relativ vielen Sachen abhängig. Dazu kommt, dass auch die Polizeiarbeit immer mehr zu einer Verwaltungsarbeit geworden ist und mit der eigentlichen Aufklärungsarbeit leider immer weniger zu tun hat.
Also zum letzten Mal, wie heißt?
Matula.
Red keinen Scheiß, es ist kein Name, das ist ein Brotaufstrich.
Name Josef Matula, Wohnort Frankfurt am Main. Erster Auftritt im ZDF 1981. 300 Einsätze bis zum Frühjahr 2013. Besonderes Kennzeichen, leidenschaftlicher Billardspieler.
Auch Deutschlands wohl bekanntester Fernsehdetektiv ist ursprünglich Polizeibeamter. Im Grunde folgt die Figur des Josef Matula damit einer lange währenden Tradition. Denn die Gründer der ersten Detektivbüros, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in vielen größeren deutschen Städten entstehen, sind meist ehemalige Kriminal- oder Polizeibeamte.
In der Tat ist es so, dass der Detektivberuf ja ein Zweitberuf ist für viele. Wir haben heute in diesem Berufsstand Juristen, ehemalige Polizisten, Kriminalbeamte, was auch immer Sie sich vorstellen können, alles, was im Sicherheitsbereich in irgendeiner Form tätig war.
Name Evelyn Wippermann, Präsidentin des Bundesverbandes Deutscher Detektive, kurz BDD, Wohnort Bielefeld.
Wir haben ja kein anerkanntes Berufsbild in Deutschland. Heute kann jeder sich Detektiv schimpfen. Er geht zum Gewerbeamt, meldet ein Gewerbe an, braucht nur ein einfaches Führungszeugnis vorzulegen und schon kann er sich Detektiv nennen.
Das sagt natürlich absolut nichts über die fachlichen Fähigkeiten als Detektiv aus, aber so sieht die Landschaft nun mal leider aus in Deutschland.
Name Bernhard Schrauvers, Wohnort Berlin.
Zurzeit ist es so, dass wir wirklich total unterschiedliche Voraussetzungen haben. In Österreich beispielsweise müssen Sie erstmal eine Ausbildung im mittleren Polizeidienst absolvieren und anschließend dann noch eine Fortbildung machen, damit Sie Detektiv werden dürfen. In Frankreich ist es ein Studium. Und dann hat man auf der anderen Seite eben Länder wie Deutschland dabei, wo die Ausbildung überhaupt nicht geregelt ist.
Sehr zum großen Ärgernis, denn seit vielen, vielen Jahren mühe ich mich darum, ein rechtlich anerkanntes Berufsbild zu bekommen. Das aber für Deutschland nicht möglich ist, obwohl wir in vielen Anrainerstaaten lizenzierte Detektive haben. Nehmen Sie zum Beispiel USA, da hat der Detektiv eine Anerkennung, wie wir sie uns nur wünschen könnten und damit natürlich auch viel mehr Möglichkeiten. Die Anstrengung der Fort- und Weiterbildung, um einen rechtlich anerkanntes Berufsbild mit vielleicht erschwerten Zugangsregeln zumindest zu bekommen, habe ich aber nach wie vor nicht aufgegeben.
Zum Detektivberuf kam ich durch einen Zufall. Ich habe im Jahr 2000 in einem Jugendgästehaus gearbeitet, war da eigentlich als Wachmann beschäftigt. Und dieses Jugendgästehaus hat sein Geld in erster Linie mit Klassenfahrten verdient, Reisegruppen. Und in den Ferien war dann dementsprechend wenig los, also wurden diese Zeiträume genutzt, um Renovierungsarbeiten im Haus durchzuführen. Und nachdem ich dann also auch relativ wenig zu tun hatte, da keine Klassen da waren, habe ich von meinem Chef den Auftrag bekommen, eine Putzfrau zu überwachen, die sich krank gemeldet hatte, obwohl sie eigentlich dringend gebraucht wurde, um im Endeffekt hinter den Handwerkern herzuputzen. Und ich hatte halt sehr großen Spaß an dieser Arbeit und habe mich dann entschieden, mich in dem Bereich weiterzuentwickeln und das zukünftig zu meinem Beruf zu machen.
Und wie sieht der Berufsalltag eines Privatdetektivs heutzutage aus? Aus einem Bericht der Detektei Palm, Münster.
Unsere Auftraggeberin konnte kaum noch schlafen. Sie hatte permanente Angst. Seit Wochen bekam das Stalking-Opfer Post von einem Unbekannten. Es fing harmlos an. Am Anfang waren es Liebesbriefe, die der Auftraggeberin noch schmeichelten, aber dies änderte sich schnell im weiteren Verlauf. Es wurde jedoch schlimmer. Der Stalker fing an, den Briefen diverse Utensilien beizulegen. Seine kranken sexuellen Fantasien lebte er auch aus, indem er zum Beispiel Gleitcreme am Briefkasten verschmierte. Unsere Detektive observierten umgehend das Haus der Auftraggeberin. Es dauerte keine 48 Stunden. Unsere Detektive konnten den Stalker auf frischer Tat stellen und der Polizei übergeben.
Ich will Sie nicht beunruhigen, aber hier war ein Mann, der großes Interesse an dem Autopsiebericht zu haben schien, den ich abgegeben habe.
Oh, das ist eigenartig. Sie haben nicht zufällig seinen Namen?
Doch, doch, den habe ich. Ich habe hier seine Karte. James Rockford. Danach scheint er Privatdetektiv zu sein, spezialisiert auf abgelegte Fälle.
Es steht keine Adresse auf der Karte.
Name James Rockford. Wohnort Los Angeles. Erster Auftritt im US-amerikanischen Fernsehen 1974. 123 Einsätze bis 1980. Kurzes Revival mit 8 weiteren Fällen zwischen 1994 und 1999. Besonderes Kennzeichen, lebt in einem Wohnwagen.
Schmeiß die Krempel hin.
Haben Sie sich das gut überlegt?
Ich habe meine Kollegen nicht mehr so richtig lieb, können Sie das verstehen?
Und dann, wovon wollen Sie leben?
Taxifahrer, Rauschmeißer, was man so gelernt hat.
Für den Beruf des Detektivs gibt es in Deutschland keine gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung und damit auch keine staatliche Prüfung. Von den zahlreichen kommerziellen Fortbildungseinrichtungen empfiehlt der BDD unter anderem die Zentralstelle für die Ausbildung im Detektivgewerbe, kurz ZAD.
Diese Einrichtung wurde gegründet vor über 25 Jahren und hatte das Ziel, eigentlich die Befähigung und das Wissen zu vermitteln für Leute, die später in die Berufsverbände kommen und als Detektive auch tätig sind.
Name Andreas Heim, Wohnort Berlin, Geschäftsführer der ZAD.
Verwaltungstechnisch ruht das alles nur auf wenigen Schultern, damit wir auch unseren Kostenfaktor nicht so in die Höhe treiben, weil wir haben keine Zuwendung oder Zuschüsse, wir werden nicht gefördert. Wir leben eigentlich nur von den Teilnehmergebühren, aber das, was wir zu Papier bringen, die Art, das, was wir anbieten, ist natürlich schon mit einem bestimmten Qualitätslevel und wird auch durch die staatliche Zentralstelle für Fernunterricht überwacht.
Wie viele Personen genau heutzutage in Deutschland als Detektiv arbeiten, weiß niemand. Experten schätzen die Zahl Mitte der 90er Jahre auf rund 18.000, davon ca. 1.000 Privat- und Wirtschaftsdetektive. Ca. 5.000 hauptberuflich tätige Kaufhausdetektive sowie rund 4.000 Teilzeit- und etwa 8.000 Laien- und Hobbydetektive. Die aktuellsten Daten des Statistischen Bundesamtes stammen aus dem Jahr 2010. Demnach gibt es in Deutschland rund 850 Detekteien, die jeweils einen Umsatz von mindestens 17.500 Euro erwirtschaften. Die überwiegende Mehrheit, nämlich 750 Detektivbüros, agiert als Einzelunternehmen.
Heutzutage investiert man 3.500 Euro in die Ausbildung und da gibt es zwei Wege. Entweder man macht den Intensivkurs, der geht über 10 Monate, und erhält dafür erstmal dieses gesamte Wissenspaket. Das sind 43 Lehrbriefe vom Seitenvolumen ungefähr 2.500 Blatt Papier. Das füllt beachtliche 5 Leitsordner. Und damit hat man ein Arbeitswerkzeug, nicht nur ein Lernvolumen, sondern man kann danach mitarbeiten, man kann nachschlagen. Und das zweite Modell ist für die Leute, die nicht abrupt so schnell sich selbstständig machen oder in die Praxis wollen, die sagen, ich gehe das ein bisschen ruhiger an, ich mache das parallel zu meinem jetzigen Beruf, ich möchte das in 2-3 Jahren richtig machen. Den bieten wir für das gleiche Geld 22 Monate an.
Sehr wichtig waren letztendlich die entsprechenden Erkenntnisse zu den rechtlichen Begebenheiten, die ein Detektiv praktizieren darf und kann.
Name Christian Kölle, Wohnort Hannover, ZAD-Absolvent und seit über 30 Jahren Privatdetektiv.
Da fängt es in dem Sinne an, dass man letztendlich auf der einen Seite das gesprochene Wort nicht aufnehmen darf und auch nicht verwenden darf. Es muss von der Tätigkeit her, vom Tätigkeitsmerkmal her, gerichtsverwendbar sein. Es muss transparent dokumentiert letztendlich werden. Und in der Form gilt es auch, entsprechende rechtliche Abwägungen zu treffen bei zum Beispiel Videoaufnahmen in den Räumlichkeiten, außerhalb von Räumlichkeiten, von Personen. Da gibt es entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen, die es gilt zu berücksichtigen. Und das muss natürlich letztendlich ein Detektiv lernen und auch in dem Sinne in seiner Tätigkeit umsetzen.
In den neueren Serien der Privatsender wie Lenzen und Partner und der ganze Mist, den es Tag ein, Tag aus dort gibt, die begehen nach Hausfriedensbruch, er stiftet die zu Straftaten an, die hören ab, bringen da Wanzen an, die Leute denken, das ist der Alltag und die kommen oftmals ins Büro und verlangen das und das ist für sie ganz normal und die staunen, warum wir das dann plötzlich nicht machen. Dass wir uns da strafbar machen, sie sich selber auch, wenn sie es beauftragen, das begreifen sie erst dann im Gespräch, aber es ist leider schlimm, was den Leuten da suggeriert wird im Fernsehen, wie sie letztens damit irgendwo verdummt werden.
Here's Dick Powell as Richard Diamond, Private Detective.
Name Richard Diamond, Wohnort New York City. Erster Auftritt 1949 im US-amerikanischen Radio. Insgesamt 157 Einsätze bis 1953. Besonderes Kennzeichen, leidet an Höhenangst.
It's 5 o'clock in New York City, and the big neon signs light up the dark office that overlooks Broadway on the corner of 53rd Street. Behind a second-hand mahogany desk, relaxing in a swivel chair, is the leading figure of the Diamond Detective Agency, combination stockholder, office boy, and clue chaser. He is Richard Diamond.
Die meisten der fiktiven Detektivfiguren arbeiten mit offiziellen Ermittlern zusammen. Für Richard Diamond und Nick Carter sind dies Lieutenant Levison bzw. Sergeant Messison von der New Yorker Polizei. Für Sherlock Holmes ist es Inspector Lestrade von Scotland Yard. Werner Bertel schreibt im Nachwort seiner Kurzgeschichtensammlung Die großen Detektive.
Zur Detektivgeschichte gehört unabdingbar die Rolle der Ordnungsmacht des Staates, der Polizei. Die Eindimensionalität ihres Denkens ist beklagenswert. Ihr fehlt der belebende Funke der Imagination. Indem sie nur auf einen Punkt bei ihren Ermittlungen starrt, verliert sie das Ganze aus den Augen. Ihr Denken geht, durch Routine erstarrt, am Problem vorbei.
Wir pflegen ein sehr gutes Verhältnis zur Polizei. Das wird auch dadurch deutlich, dass der BDD alljährlich ein Seminar abhält und wir sehr häufig Referenten auch aus dem Polizeidienst haben. Die Zusammenarbeit in einem gewissen Rahmen natürlich ist ausgesprochen wichtig und wird auch sehr gepflegt. Ich glaube auch von beiden Seiten, mittlerweile kann ich sagen, von beiden Seiten.
Grundsätzlich ist das Verhältnis zur Polizei eigentlich gut oder sollte gut sein, wobei es in Realität sich leider nicht immer so darstellt. Eigentlich denke ich, dass wir am gemeinsamen Strick ziehen müssten.
Sie haben versucht, uns beim Chief anzuschwärzen. Ich weiß nicht warum, ist auch egal. Als Privatdetektiv werden Sie sicherlich irgendwelche miesen Beweggründe haben. Aber die Sache ist nicht vergessen. Und wenn ich Sie hier nochmal in der Stadt erwische, dann beobachten Sie von einer Sekunde zur anderen die Würmer im Salat von unten. Verstanden?
Verstanden.
Der normale Alltag ist ja eigentlich, wenn wir in irgendeinem Sachverhalt sind, wir relativ oft in irgendwelchen Wohngebieten, stehen dort oder sitzen dort in unseren Autos rum, beobachten dort. Den Anwohnern fällt das irgendwo auf und sie rufen dann irgendwann die Polizei. Die kommen dann, schicken Streifenwagen vorbei, fragen, was wir dort machen. Dann wird denen das erklärt. Und dann ist es für die Polizei schnell geklärt, aber das hat nicht mit Zusammenarbeit zu tun, es sind nur die Kontakte, die meistens irgendwo entstehen.
sage es Ihnen jetzt nur noch einmal und das war's dann. Wir wollen Sie hier nicht in Bay City und wir wollen keine Einmischung in diese Selbstmordgeschichte. Kapiert?
William Gargan stars as Barry Craig, confidential investigator. The National Broadcasting Company presents William Gargan in another transcribed drama of mystery and adventure with America's number one detective, Barry Craig, confidential investigator.
Name, Barry Craig. Wohnort, New York City. Erster Auftritt im US-amerikanischen Radio im Oktober 1951. Insgesamt 192 Einsätze bis Juni 1955. Besonderes Kennzeichen, durch nichts aus der Ruhe zu bringen.
Barry Craig speaking. Every profession has its system of reciprocal favors among colleagues. A doctor consults a fellow practitioner. Lawyers put their heads together. And even private police operatives requisition each other's time and brain power. The colleague and competitor who sought my aid one fine day was a chap named Max Marcy. Marcy operated a one-man investigation agency a half mile from the dump I call my own.
Die meisten Detekteien in Deutschland sind zwar Ein-Personen-Betriebe, doch begeben sich nur die wenigsten von ihnen im Berufsalltag tatsächlich als einsame Wölfe auf die Jagd. Denn für die vielstündige Überwachung sogenannter Zielpersonen ist personelle Unterstützung unabdingbar.
Wenn ich den Berliner Markt so betrachte an Detekteien, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich gehe mal aus, dass wir noch so um die 80 Detekteigewerbe haben hier in Berlin, dann kennen sich schon die meisten untereinander. Und der kollegiale Zusammenhalt in Berlin ist eigentlich recht ausgeprägt. Das heißt, man hilft sich, man arbeitet mal für den, dann hat der andere wieder einen Auftrag. Man lernt sich kennen und das ist auch eine Frage der Verlässlichkeit. Natürlich stehen wir alle im Wettbewerb oder haben Mitbewerber, aber ich denke mal, von denen, die schon jahrelang hier tätig sind, wir haben ein sehr kollegiales Verhältnis untereinander.
In der Literatur kommt eine derartige kollegiale Unterstützung zwischen einzelnen Detektiven so gut wie gar nicht vor. Was aber keinesfalls bedeuten muss, dass der jeweilige Protagonist immer auf sich alleine gestellt ist. Werner Bertel, Herausgeber der Kurzgeschichtensammlung »Die großen Detektive«, schreibt:
Zum Setting der Detektivgeschichte gehört der Gehilfe des Detektivs, sein Adlatus. Er ist zwar auch Mitspieler, aber gemeineren Verstandes. Wohl oder übel wird sich der Leser mit dem Adlatus identifizieren müssen. Den Detektiv darf er bewundern.
Also ich arbeite hier mit meiner Frau zusammen, ich mache mir einen Außendienst, meine Frau macht das Büro.
Man braucht als Privatdetektiv eine Partnerin, die sehr leidensfähig ist. Ich habe in meinem Fall das große Glück, ich bin seit über 10 Jahren mit meiner Frau zusammen. Und bei uns war es überhaupt kein Problem aus 2 Gründen. Zum einen ist meine Frau sehr fasziniert von meinem Beruf. Zum zweiten kennt sie ihn auch selber. Also auch meine Frau ist bei mir im Unternehmen beschäftigt und hat von daher am eigenen Leib schon gespürt, wie kompliziert das ist. Also von daher, ich kriege keinen Ärger, wenn ich zu Hause anrufe und sage, du Schatz, tut mir leid, ich komme erst morgen nach Hause. Ja, also das ist nun mal so. So ist unser Job, so ist unser Geschäft. Und dadurch, dass eben beide Partner das kennen und wissen, erspart man sich dadurch natürlich auch einen großen Haufen Ärger innerhalb einer Beziehung.
Hello, Yukon 28209. Yes, this is Candy Matson.
Did you ever know a girl private detective? Perhaps not. They're pretty rare. Well, we've got one. Candy Matson is the name. And she's both pretty and rare.
Name, Candy Matson. Wohnort, San Francisco. Erster Auftritt im US-amerikanischen Radio im Frühjahr 1949. Insgesamt 92 Einsätze bis Mai 1951. Besonderes Kennzeichen, spezialisiert auf Mordfälle.
Es gibt leider viel zu wenig Frauen im Detektivbereich. Wir haben viele Fälle, in denen Frauen einfach viel unauffälliger ermitteln können, observieren können. Hintergrund ist, dass Frauen von Männern nur ganz selten tatsächlich als Bedrohung wahrgenommen werden. Frauen werden in der Öffentlichkeit ganz anders wahrgenommen und sind deshalb eigentlich sogar besser geeignet für den Detektivberuf als Männer, jetzt mal so rein vom Empfinden her. Aber es gibt sie einfach viel zu selten.
Im August 1856 bewirbt sich im Büro der Detektei Pinkerton in Chicago zum ersten Mal eine Frau um eine Anstellung als Detektiv. Sie heißt Kate Warner. ist 23 Jahre alt, verwitwet und kinderlos. Kate Warner wird die erste Privatdetektivin der Vereinigten Staaten und damit zur Vorreiterin einer ganzen Reihe weiterer weiblicher Detektive, die in den nächsten Jahren bei Pinkertons National Detective Agency ihre Arbeit aufnehmen. Auch die erste Detektivin der Literaturgeschichte ist verwitwet. Ihr Debüt feiert sie 5 Jahre nach dem Vorstellungsgespräch der realen Kate Warner.
Ich will nicht viele Worte darüber verlieren, was mich bewogen hat, eine Laufbahn einzuschlagen, die so ungewöhnlich, spannend und geheimnisvoll ist. Und so mag es genügen, wenn ich hier sage, dass ich mich nach dem plötzlichen Tod meines Gatten in finanziell schwierigen Verhältnissen befand.
Name: Mrs. Pascal. Vorname: unbekannt. Erster Auftritt 1861 in dem Kurzgeschichtenband Experiences of a Lady Detective. Bis 1864 insgesamt rund 2 Dutzend Einsätze in ebenso vielen Kurzgeschichten. Besonderes Kennzeichen: löst ihre Fälle eher durch Intuition.
Ich war aufmerksam und scharfsinnig. Wenn Colonel Warner mich anschaute, erwiderte ich entschlossen seinen Blick. Er mochte es, wenn man das tat, weil es ein Zeichen von Selbstvertrauen und ein Beweis dafür war, dass man in kritischen Situationen vor Gefahren nicht zurückschrecken würde. Nun denn, erklärte Colonel Warner, Ihr Auftrag besteht darin, herauszufinden, woher und auf welche Weise Lady Warren die Mittel erhält, die es ihr ermöglichen, ein derart luxuriöses Leben zu führen. Wäre das eine Aufgabe, die Sie übernehmen möchten? Wenn nicht, lehnen Sie bitte jetzt gleich ab. Denn es ist immer ungünstig, einen Auftrag zu übernehmen, der Pflichten beinhaltet, die einem widerstreben. Ganz und gar nicht, erwiderte ich. Ich würde liebend gern die Geheimnisse der rätselhaften Gräfin ergründen und ich übernehme diesen Auftrag nicht nur, sondern verspreche zudem, Ihnen binnen 6 Wochen die gewünschten Informationen zu bringen.
Also ein Traum war es nicht von Anfang an. Ich bin gelernte Zahnarzthelferin, bin dann einige Jahre bei der Bundeswehr gewesen als Zeitsoldat und bin dadurch eigentlich in diese Branche gerutscht, durch Bekannte, Freunde, jetzigen Kollegen. Und so bin ich dazu gekommen.
Name: Nicole Möller. Wohnort: Springe bei Hannover.
Also ich habe über die Bundeswehr eine Umschulung gemacht zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit, die auch Praktiken enthält. Und dieses Praktikum habe ich bei einer Detektei gemacht. Und ja, dieses Jahrespraktikum hat mir halt gut gefallen, dass ich einfach dabei geblieben bin.
Selbst 150 Jahre nach ihrem ersten Auftritt sind Mrs. Pascals Abenteuer immer noch nicht auf Deutsch erschienen. Mit einer winzigen Ausnahme. Die Übersetzerin Gisela Kretschmer alias Clarissa Kohn hat für ihre Webseite www.clarissakohn.de eine kurze Leseprobe aus dem Englischen ins Deutsche übertragen. Gisela Kretschmer widmet sich vor allem solch klassischen Detektivgeschichten, deren Protagonisten hierzulande bis heute so gut wie unbekannt geblieben sind. Unter anderem schreibt sie:
Erst in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts tauchen plötzlich in den Magazinen immer häufiger Detektivinnen auf. Darin spiegeln sich gesellschaftliche Entwicklungen, die unter dem Stichwort New Woman zusammengefasst werden können. Erstmals waren Frauen in bisherigen Männerdomänen unübersehbar präsent, an den alten Universitäten ebenso wie im Journalismus und in der Geschäftswelt. Man sah sie auf Fahrrädern fahren und Zigaretten rauchen, und sie traten in der Öffentlichkeit sehr viel stärker in Erscheinung, als ihre Mütter und Großmütter es je gewagt hätten. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass sie zu dieser Zeit auch als professionelle Detektivinnen arbeiteten.
Hello, Yukon 38309. Yes, this is Candy Madsen.
Oh, Miss Madsen, I've been trying to get in touch with you the past 2 days.
Well, I've been out of town. Just who is this speaking?
Da ich ja 2 kleine Kinder habe, haben wir das familiär sehr gut geregelt. Mein Mann hat einen Heimarbeitsplatz, der arbeitet von zu Hause. Meine Kinder gehen in den Kindergarten bis nachmittags und den Rest des Tages kümmert sich halt mein Mann um die Kinder, sodass ich völlig flexibel bin in meiner Arbeitszeit.
So ein markanter Vorteil ist sicherlich, dass man bei Frauen oder auch bei mir jetzt erstmal überhaupt nicht auf die Idee kommt, ich würde als Ermittlerin arbeiten oder als Detektivin.
Name: Carola Breuhan. Wohnort: Hannover.
Es gibt ja manchmal auch Leute, die arbeiten irgendwo anders und sind krankgeschrieben. Und da ist es oft leichter, aus einer Zielperson auch mehr herauszubekommen, wenn sie als Frau dahin gehen und erstmal so unbedarft tun und irgendwelche Fragen stellen. Gerade Männer, die reden dann deutlich leichter. Und das ist mir schon öfters sehr gut gelungen. Das ist mir bei Verkäuferinnen, also auch bei weiblichen Personen, sehr gut gelungen. Das ist mir aber auch schon bei Architekten sehr gut gelungen. die da halt andere Projekte gemacht haben, als sie eigentlich hätten machen müssen. Da gab es wirklich schon ganz, ganz, ganz viele Fälle.
Weibliche Detektivfiguren in Literatur, Hörspiel, Film und Fernsehen bleiben rund 100 Jahre lang eher die Ausnahme. Agatha Christies schrullige Ermittlerin Jane Marple gilt lange Zeit als berühmteste Vertreterin ihrer Gattung. Erst Anfang der 1980er Jahre löst die US-amerikanische Autorin Sarah Paretsky mit ihrer Chicagoer Detektivin Vic Wachowski eine erste größere Welle moderner weiblicher Detektivfiguren aus. Von ihnen agieren nicht wenige alles andere als zimperlich.
Die Sekunde, in der er sich abwandte, genügte mir, um nach einer Hechtrolle wieder in den Besitz meiner Smith & Wesson zu gelangen. Als Masters erneut auf mich zielte, schoss ich ihm ins Knie.
Kommen Sie, Burnside, machen Sie nicht auf harmlos, wenn Sie vor Misa Moore...
Magnum.
Name: Thomas Magnum. Wohnort: Oahu, Hawaii. Erster Auftritt im Dezember 1980 im US-amerikanischen Fernsehen. Insgesamt 162 Einsätze bis Mai 1988. Besonderes Kennzeichen: fährt einen roten Ferrari, der seinem Chef gehört.
Hi. Jetzt reicht's. Haben Sie eine Ahnung, was eine Windschutzscheibe für einen Ferrari kostet?
Oh, Hände weg!
Ich werde die Windschutzscheibe nicht bezahlen. Lassen Sie den Gang. Luis, holen Sie den Wagen! Kommen Sie! Los, gegen die Gas!
Schlägereien und Auseinandersetzungen mit Schusswaffen spielen in den frühen Detektivromanen eine nur untergeordnete Rolle. Viele Helden lösen ihre Aufträge durch Scharfsinn und Menschenkenntnis. Ihnen geht es in der Regel um eine Ablenkung von ihrem langweiligen bürgerlichen Alltag. Weil viele frühe literarische Detektive aus wohlhabenden Familien stammen, sind sie zudem eher Gentlemen als Raufbolde. Das beginnt sich erst ab Mitte der 1920er Jahre allmählich zu ändern.
My name is Spade, Sam Spade. License number 357896, issued for the Police Department of San Francisco. Occupation, private detective. Sometimes known as Private Eye.
Name, Sam Spade. Wohnort, San Francisco. Erster Auftritt 1930 in dem Roman Der Malteser Falke. Bis ins 21. Jahrhundert hinein mehrere hundert Einsätze in Kurzgeschichten, Radiohörspielen und Kinofilmen. Besonderes Kennzeichen: hatte eine Affäre mit der Ex-Frau und Mörderin seines Büropartners.
Sam Spade ist einer der berühmtesten Vertreter einer neuen, hartgesottenen Detektivgattung, der sogenannten Hardboiled Detectives. Sam Spades geistiger Urheber heißt Dashiell Hammett. Der US-amerikanische Autor hat zuvor für kurze Zeit selbst als Detektiv für die Pinkerton Detective Agency gearbeitet. Diane Johnson schreibt in ihrer Dashiell Hammett-Biografie:
Detektivgeschichten im alten Stil hatten immer lächerlich auf ihn gewirkt. Der kluge Spürhund, der selten sein Zimmer verlässt und aufgrund esoterischer Hinweise den Mörder errät. Hammett hatte in zu vielen kalten Einfahrten gewartet und war zu oft überrascht worden. Und er wusste, wie oft ein Detektiv völlig aufgeschmissen war, ehe er herausgefunden hatte, wer was getan hatte. Und er wusste, dass Detektive keine Müßiggänger der Oberklasse mit Orchideengewächshäusern und mit einem schönen Leben waren, sondern schlecht bezahlte Kulis. Er wusste, was es hieß, Detektiv zu sein.
Wissen Sie, mir reicht es allmählich mit eurer Version der Realität. Ihr seid reich und verwöhnt. Für euch ist das ganze Leben nur ein Spiel.
Durchhaltevermögen ist eine der wichtigsten Eigenschaften für einen privaten Ermittler, weil unser Job meistens in erster Linie wirklich langweilig ist.
Sie wollen Realität. Ich gebe Ihnen Realität.
Wenn man jetzt beispielsweise sich vorstellt, man observiert einen Mitarbeiter, der krankgeschrieben ist und der Chef zweifelt das an, stellt sich aber raus, der Mitarbeiter ist wirklich krank, naja, dann steht man da eine ganze Woche bei dem vor der Tür, ohne dass der sich überhaupt einmal blicken lässt. Ja, und das ist natürlich eine Geschichte, wo wirklich Durchhaltevermögen gefragt ist, Sitzfleisch gefragt ist, zumal eben auch die äußeren Umstände, in denen wir da observieren, häufig nicht besonders angenehm sind. Na, wenn wir im Sommer beispielsweise bei 30 Grad im Schatten und dann sitzt man in einem dunklen oder abgedunkelten Observationsbus, wo den ganzen Tag die Sonne drauf knallt, da haben sie im Fahrzeug ganz schnell 50 Grad und da macht es dann nicht so wirklich Spaß.
Aus einem Bericht der Detektei Palm, Münster.
Für den Arbeitnehmer lag eine Arbeitsunfähigkeit vor. Es bestand jedoch der begründete Verdacht, dass der Arbeitnehmer seine Krankheit nur vortäuscht, um beim Bau seines Hauses Selbstbauarbeiten verrichten zu können. Die Ermittler konnten durch Video und Bild dokumentieren, wie der kranke Mitarbeiter den ganzen Tag mit einem Blaumann bekleidet auf der eigenen Baustelle verbrachte. Hier war er hauptsächlich damit beschäftigt, seine Einfahrt zu pflastern. Die Pflasterarbeiten dauerten knapp 3 Tage. Am darauffolgenden Montag begrüßte ihn unser Auftraggeber mit der fristlosen Kündigung.
Im wahren Detektivleben geht es meistens um heimliches Krankfeiern, um Fremdgehen und Wirtschaftsdelikte. In der Fiktion stehen dagegen in der Regel Erpressung, Mord und Totschlag im Vordergrund. So auch bei dem wohl berühmtesten aller Hardboiled Detectives überhaupt. Erschaffen hat ihn der Schriftsteller Raymond Chandler.
From the pen of Raymond Chandler, outstanding author of crime fiction, comes his most famous character in The Adventures of Philip Marlowe.
Name? Philip Marlowe. Wohnort? Los Angeles. Erster Auftritt in dem Roman The Big Sleep, 1939. 7 weitere Einsätze in Romanform bis 1958. Fortsetzung der Karriere in unzähligen Radio-, Film- und Fernsehepisoden. Besonderes Kennzeichen? Spielt gerne Schach.
Der Autor Alfred Marquardt schreibt über Philip Marlowe:
Gemordet wird überall, und zwar so viel, dass man die Übersicht verliert. Da braucht es schon etwas anderes als exzentrische Detektive oder Nebenberufsschnüffler. Da braucht es Leute wie Philip Marlowe. Leute, die nicht daherreden von ihrer edlen Aufgabe, die wissen, dass Verbrechen und das Aufklären derselben kein Sport für Gentlemen sind, sondern ein schmutziges Geschäft, bei dem man bis zu den Knöcheln, manchmal noch tiefer, im Dreck zu warten hat.
In der Praxis kann man schon davon ausgehen, dass relativ häufig der Detektivberuf mit dem üblichen Klischeebild eines Detektiven im Fernsehen gleichgesetzt wird.
So wird das nicht gespielt. Zunächst einmal sind Sie völlig falsch angezogen. Ich erwarte einen 2-reihigen Gabardinanzug und einen Hut mit heruntergeschlagener Krempe. Und zweitens, warum konnten wir uns nicht in Ihrem Büro treffen? Sie wissen doch, dass Privatdetektive immer in schäbigen Häusern arbeiten und dass Ihr Name auf Milchglastüren steht.
Louise, würden Sie sich bitte beruhigen?
Mit der zunehmenden Verbreitung elektronischer Medien wird auch der Umgangston und das Verhalten der fiktionalen Detektive zunehmend rauer. Prügeleien, Schießereien und Verfolgungsjagden gehören in den Detektivgeschichten aus Film, Funk und Fernsehen schon bald zur Tagesordnung.
Was willst du von mir?
Och, ich mag dich.
Du bist schon den ganzen Tag hinter mir her. Warum?
Zufall. Ich habe die gleichen Wege.
Es könnte einen Weg geben, von dem du nicht wieder zurückkommst.
Den haben wir alle irgendwann.
Ich erinnere mich an einen einzigen Vorfall, wo letztendlich ein eigentlich unbeteiligter Passant bemerkt hat, dass ich meine Zielperson observiere. Und ausgerechnet in diesem Fall war die Zielperson dann tatsächlich dem Rotlichtmilieu zuzuordnen, sodass dieser Zuhälter dann aufmerksam gemacht wurde auf die Observation und da war es dann schon ein bisschen knapp. Da musste ich dann schon zusehen, dass ich Land gewinne. Aber das ist, wie gesagt, in 10 Jahren nur einmal passiert. Also auf mich ist auch noch nie geschossen worden.
Also Gefahren habe ich bisher noch nicht durchlebt in dem Genre. Also es gibt vielleicht brenzlige Situationen. Es gibt die sogenannten Hinterhöfe und wo die zwielichtigen Gestalten rumhängen. Aber es ist eine Frage der Kommunikation, wie man sich gibt. Also ich brauche keine Waffe, ich habe ein gutes Mundwerk, denke ich mal. Ich kann mich anpassen in der Situation und da bin ich bisher immer unbeschadet rausgekommen.
Was ist das?
Meine Kanone.
Du meinst, du warst unbewaffnet, als ich bei Jerry war?
Ja, wieso?
Was, wenn er versucht hätte, mich zu vergewaltigen?
Sowas würde er nie tun. Abgesehen davon, ich habe gar keine Genehmigung, eine Waffe zu tragen.
Mit so Fällen, wo es wirklich um Waffen oder um so gefährliche Sachen geht, haben wir wenig mit zu tun.
Das geht dann vielleicht mehr in den Security- oder Personenschutzbereich, wird nicht mehr so häufig erwartet.
Ich habe schon lange niemanden mehr mit einem Hammer bearbeitet, Mr. Rockford. Bei Ihnen mache ich vielleicht eine Ausnahme.
Es hat einen Angriff gegeben, der allerdings nicht in direktem Zusammenhang mit meiner Tätigkeit stand, sondern bei diesem Angriff handelt es sich um einen Betrüger, der tatsächlich ins Gefängnis musste aufgrund meiner Ermittlung. Und der hat dann, nachdem er wieder rauskam, recherchiert, wo ich wohne und hat mich dann besucht und hat versucht, die Tür einzuschlagen. Und glücklicherweise war es damals so, dass der mir zum einen körperlich unterlegen war und zum anderen die Polizei dann auch relativ zügig da war, sodass da also nichts weiter passiert ist. Aber es war natürlich auch eine brenzliche Situation, ganz klar.
Du warst wundervoll. Du warst fabelhaft. Du warst geradezu meisterhaft, wie du ihre Schläge hingenommen hast.
Aus dem Nick Carter-Abenteuer Carathas, der Verbrecherkönig, erstmals erschienen im Oktober 1904.
Ohne weiteren Verzug machte sich der Detektiv ausgangsfertig. Zunächst wählte er einen erdfarbenen Anzug, welcher am wenigsten auffiel. Die zahlreichen Geheimtaschen versah er mit allen möglichen Gegenständen, welche er zur Ausübung seines gefahrenreichen Berufes zuweilen ganz plötzlich brauchte, wie Perücken und Bärte sowie Schminken der verschiedensten Art.
Die Standardausrüstung, mit der man als Detektiv unterwegs ist, besteht sicherlich aus verschiedenen Fotoapparaten, Videokameras. Dazu gehört auf jeden Fall ein Diktiergerät, um sich eben relevante Vorfälle gleich erstmal aufs Band sprechen zu können. Das ist einfach wichtig, weil man nicht immer die Zeit hat, um sich das sofort aufzuschreiben. Und wir sind einfach darauf angewiesen, dass wir wirklich keine wichtigen Erkenntnisse vergessen später in unserem Ermittlungsbericht.
Nachdenklich nahm Nick dann ein ganz merkwürdiges Instrument zur Hand, ein Produkt seines eigenen Scharfsinnes und von ihm, der zugleich ein äußerst geschickter Mechaniker war, selbst gefertigt. Es war dies in der äußeren Erscheinung ein sogenannter Engländer, also ein verstellbarer Schraubenschlüssel, der zugleich als Hammer zu gebrauchen ist. Nick Carter hatte dieses Instrument bedeutend vervollkommnet. Es enthielt eine Vorrichtung zum Sprengen von Holz und dünnen Steinwänden. Auch ein großes Messer, das als Waffe diente, wie es auch als Steinbohrer zu gebrauchen war, steckte er ein. Und ebenso versah er sich mit einer elektrischen Diebeslaterne, deren starke Batterie für viele Stunden Licht spendete.
Mich interessiert als Detektiv nicht nur das, was ich sehen kann, sondern auch das, was ich dokumentieren kann, sprich, was ich festhalten kann. Das heißt also, viel wichtiger als ein Fernglas ist beispielsweise eine Kamera, mit der ich auch bei Nacht gute Aufnahmen machen kann. Oder eine Kamera, mit der ich eben mir das, was ich filmen oder fotografieren will, sehr nah ranholen kann aus großer Entfernung.
Also in den Serien ist es ja meist so, Detektive sitzen meist in so einem abgeranzten Büro irgendwo im Dunkeln, dann klingelt es oder klopft es, eine langbeinige Blondine erscheint da, legt einen Haufen Geld hin und sagt, mach mal, red nicht allzu viel.
James Rockford?
Ja, der bin ich.
Mein Name ist Sarah Butler. Ich würde Sie gerne mal sprechen, wenn es geht.
Klar, kommen Sie rein.
Danke.
So ist es natürlich überhaupt nicht. Es gibt sich auch mal schöne Frauen, die als Auftraggeber mal kommen. Gehen Sie ruhig ran.
Also ich erlebe sehr häufig, dass Klienten zu mir ins Büro kommen oder mich anrufen und mich mit Vorstellungen konfrontieren, die völlig absurd sind. Das ist einfach geprägt und auch logischerweise irgendwo geprägt durch die Medienlandschaft, weil nun mal das Fernsehen natürlich immer alles spannend darstellen möchte oder so eine Detektivserie dann beispielsweise auch möglichst actionreich gestalten möchte.
Mr. Magnum, Sie müssen mir unbedingt helfen. Es versucht mich jemand zu ermorden. Ich habe furchtbare Angst.
Aber die Realität sieht halt anders aus. Wir verhaften beispielsweise niemanden. Ja? Wir liefern uns keine wilden Verfolgungsjagden und wir geraten auch nicht jeden Tag in Schießereien. Das ist reine Fiktion. Trotzdem setzt sich diese Fiktion natürlich in den Köpfen der Menschen fest. Und es kommt manchmal wirklich zu merkwürdigen Vorstellungen, ja.
Aus einem Bericht der Detektei Palm, Münster.
Ich habe Zweifel, ich möchte endlich Gewissheit, waren die ersten Worte eines Auftraggebers am Telefon. Er musste für 4 Tage geschäftlich nach Helsinki. In dieser Zeit sollten unsere Detektive die Ehefrau observieren. Der Einsatz wurde selbst für unsere erfahrenen Ermittler eine Überraschung. Die Ehefrau empfing an diesem Wochenende nicht nur mehrere Männer in dem gemeinsamen Haus, sie traf sich auch mit 2 Männern außerhalb zum Essen. Die gemeinsamen Abendessen mit den Unbekannten waren eindeutig. Augenscheinliche Liebeleien und Händchenhalten waren noch das Harmloseste, was unsere Detektive dokumentieren konnten. Unser Auftraggeber war nach seiner Rückkehr aus Finnland sprachlos und zog sofort seine Konsequenzen.
Fälle, wo ich jetzt merke, dass es wirklich nur um diese sexuelle Kiste geht, die würde ich eher ablehnen. Es gibt andere Fälle in diesem Bereich. Es gibt beispielsweise Fälle, wo die Ehefrau sich fragt, ja mein Gott, warum haben wir nie Geld? Der Mann ist den ganzen Tag nicht da, ackert angeblich wie sonst was und wir haben nie Geld. Und das ist eine Geschichte, wo man dann einfach sehen muss, dass zu diesem Tatbestand, der ja kein Tatbestand ist, des sexuellen Betruges, eben noch andere Tatbestände hinzukommen. Ich sage grober Undank, ich sage Veruntreuung gemeinsamen Vermögens und so weiter und so fort. Und da habe ich dann auch absolut kein Problem damit, das letztendlich zu überprüfen.
Die meiste Zeit der Arbeit ist eigentlich langweilig, bloß damit muss man klarkommen, viele kommen damit aber nicht klar. Man sitzt relativ lange rum, man kann es so ein bisschen vergleichen mit so einem Krokodil, was eigentlich so, wenn es am Wasser schwebt, die Augen sind so fast zu, mehr gelangweilt, so muss man sich eigentlich nach außen noch geben. Aber wenn es drauf ankommt, muss man in dem Moment eigentlich auf 100 oder 120 sein. Und das schaffen viele nicht, die sich mit der Zeit irgendwo einschläfern lassen. Aber wenn es dann losgeht, muss man dann in dem Moment auf zack sein, auf 100, auf 120. Man muss sofort schnell hinterherfahren und das Umschalten ist dann nicht das Schwierige, auch wieder das Spannende.
Rick, halt ihn auf! Was? Was soll ich denn aufhören? Hey, Moment mal! Warten Sie!
Normalen Sachen, womit die meisten Detektive wir auch zu tun haben, sind eigentlich im wirtschaftlichen Bereich. Krankfeier und Schwarzarbeit, die immer mal wieder durch die Medien gehen. Mitarbeiter, die sich aus verschiedensten Gründen krankschreiben lassen. Wettbewerbsrecht, Produktmarkenpiraterie. Also es ist extrem vielschichtig. Und auch das Spannende, sicher Interessante daran, was aber nicht so spannend zu bearbeiten ist, wie die Verfolgungsjagd mit den quietschenden Reifen bei den diversen Serien.
Man ist sehr viel unterwegs, na klar, 10, 12, 16 Stunden oder länger. Klar gibt es auch mal Tage, da sitzt man halt morgens um 8 vor dem Telefon, nimmt die Aufträge entgegen, arbeitet die ab, ne, plant, generiert. So ist eigentlich der Alltag, aber meistens ist man ganz einfach aktiv draußen, also ich zumindest.
Mr. Rockford?
Ja?
Mein Name ist Florence Baker. Ich habe Ihren Namen im Branchenbuch gelesen. Ist es zu spät, um etwas Geschäftliches zu besprechen?
Nein, es ist genau richtig. Bitte, setzen Sie sich.
Danke sehr. Schön.
Also, was kann ich für Sie tun?
Suchen Sie auch nach vermissten Personen?
Ja, aber nur, wenn die Polizei nicht eingeschaltet ist.
Das ist sie nicht.
Und wen soll ich suchen?
Mich.
Ja, das ist relativ häufig, dass letztendlich Personen, die vermisst werden, gefunden werden sollen. Da muss man natürlich aber auch wiederum die rechtlichen Rahmenpunkte dabei berücksichtigen. Man kann nicht irgendwelche Personen einfach nur so suchen, weil es einer ganz gerne möchte, sondern es muss da natürlich einen sehr kausalen Zusammenhang geben zwischen den Personen, die suchen, und die Personen, die letztendlich gefunden werden sollen.
Der schönste Fall ist immer der, wenn man für jemanden tätig ist, wo die Vorstellung und die Erwartungshaltung so hoch ist und sich letztendlich das nicht einstellt. Denken wir an den Fremdgeher oder die Fremdgeherin, je nachdem, der gehörnte Ehemann. Jeder erwartet, dass er jetzt genau die Beweise bekommt, dass das passiert, was er vermutet. Und dann kommt man und sagt, es ist nichts passiert. Dann wird er verrückt. Dann geht er auf den Stuhl und sagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist schlechte Arbeit, da haben sie was falsch gemacht.
Ich erinnere mich beispielsweise an einen Mann, wo ich den Auftrag hatte zu überprüfen, ob die Frau fremdgeht. Wo sich dann im Rahmen der Ermittlung herausstellte, dass die eben nicht fremd ging, sondern dass die sich nebenher einen Job gesucht hatte und putzen ging, um im Endeffekt zur Silberhochzeit den Reisetraum zu verwirklichen. Das war so süß. Da war ich dann auch wirklich in Erklärungsnot, weil ich wollte der Frau nicht die Überraschung verderben. Und auf der anderen Seite musste ich ja dem Auftraggeber was sagen, ne? Also das war dann wirklich kompliziert.
Richard Diamond, Private Detective, is transcribed in Hollywood by Jaime Del Valle. Be sure to listen to another great Camel show, Vaughn Monroe and the Camel Caravan, every Saturday night. Listen next week for another exciting adventure of Richard Diamond, starring Dick Powell.
Natürlich ärgert einen die stets und ständige Negativpresse. Dass man das Gefühl hat, man sucht unbedingt immer nur im Dreck, ohne anzuerkennen, welche Leistung Detektive tatsächlich erbringen, beispielsweise für die Wirtschaft. Aber das Problem gipfelt natürlich darin, dass viele Wirtschaftsunternehmen gar nicht offenkundig werden lassen wollen, dass sie mit Detektiven zusammenarbeiten, obwohl sie eine gute Dienstleistung bekommen haben.
Wenn man als Detektiv arbeitet, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist wirklich total abwechslungsreich. Das ist einer der Hauptgründe, warum mir dieser Beruf so wahnsinnig viel Spaß macht, weil einfach jeder Auftrag anders ist.
Matula ist kein Brotaufstrich. Privatdetektive in Fiktion und Wirklichkeit. Ein Feature von Christian Blees. Es sprachen Alexander Ratschum, Katrin Welisch, Sven Lehmann und Ilka Teichmüller. Ton Bernd Friebel. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2013.